Fight Club, der Podcast für alle, die Steuerberatung digital denken, mit Raphael Kammer und Daniel Kelberer.
Herzlich willkommen zum Fight Club, dem Podcast für alle, die Steuerberatung digital denken. Mein Name ist Raphael Kammer und gemeinsam mit Professor Daniel Kelberer spreche ich hier über die Themen, die die Branche gerade wirklich bewegen. Wir sind die Herausgeber des Lehrbuchs für den Fachassistenten Digitalisierung und IT-Prozesse, das im Februar 2026 in zweiter Auflage beim Kiel Verlag erschienen ist. Im Film Fight Club suchen Menschen Orientierung in einer zunehmend komplexen Welt. In unserem Fight Club hingegen machen wir es genau andersherum. Wir wollen Orientierung geben für eine Steuerberatung, die digitaler, effizienter und zukunftsfähiger wird. Im Mittelpunkt stehen dabei die Future Skills, die Mitarbeiter heute brauchen, um Kanzleien aktiv in die digitale Zukunft zu führen. All das erwartet euch in unserem Podcast, dem Fight Club. Schön, dass ihr dabei seid und jetzt starten wir in eine neue Folge.
Herzlich willkommen auch von meiner Seite zur heutigen Ausgabe des Fight Club. Bereits in den vorangegangenen Folgen haben wir über die rechtlichen Rahmenbedingungen unter anderem zur künstlichen Intelligenz gesprochen. Heute gehen wir einen Schritt weiter oder vielleicht besser gesagt einen Schritt näher an die Realität der Kanzleien. Denn eine entscheidende Frage bleibt, wie gelingt Digitalisierung eigentlich konkret in der Praxis? Wie werden Prozesse wirklich verändert? Warum scheitern Digitalisierungsprojekte? Und was unterscheidet eine digitale Kanzlei von einer Kanzlei mit digitalen Tools? Eines muss klar sein, Digitalisierung ist kein Projekt, sondern eben ein Organisationsprojekt. Und genau darüber sprechen wir heute, sodass ich mich sehr auf unseren heutigen Gast freue. Marcel Blum ist Digitalisierungsbeauftragter bei Garnet Steuerberater und genau dort tätig, wo Digitalisierung tatsächlich stattfindet, im Alltag. Seinen Weg vom Steuerstudium über die klassische Kanzleipraxis hin zur digitalen Transformation. Heute optimiert er Prozesse, begleitet Veränderungsprojekte und bringt Struktur in komplexe Digitalisierungsinitiativen. Und das Besondere, er verbindet technisches Verständnis mit einem sehr klaren Blick für Menschen und Organisationen. Marcel, schön, dass du heute dabei bist.
Ja, danke, dass ich da sein darf.
Und damit würde ich auch gern beginnen. Wenn wir nämlich über das Thema systematisch sprechen wollen, Digitalisierung, Realität und Theorie, dann beginnt ja jede Digitalisierung mit einer grundlegenden Einordnung. Was verstehen wir eigentlich sozusagen unter einer digitalen Kanzlei beziehungsweise unter Digitalisierung in der Kanzlei? Und wenn du auch in die Kanzleien schaust, beziehungsweise in die Kanzlei, die du sozusagen als Digitalisierungsbeauftragter begleitest bei Garn und Net Steuerberater, wie hast du den Start in diese Rolle empfunden?
Ja, den Start in die Rolle ging dann mit dem Zeitverlauf. Also das gab jetzt nicht die eine Rolle direkt, dass sie ausgeschrieben wurde, sondern es ist mit dem Zeitablauf bin ich dort reingewachsen in die Rolle als Digitalisierungsbeauftragter. Grundsätzlich war es halt noch eine Zeit, wo halt ziemlich viele analoge Prozesse stattgefunden haben. Und ich würde sagen, Digitalisierung setzt dort an, dass man versucht, analoge Prozesse in einen effizienten digitalen Prozess einzubetten oder zu transformieren.
Marcel, magst du mal einordnen, wann du angefangen hast in der Kanzlei und wie lange du dich jetzt mit dem Thema Digitalisierung von Kanzleiprozessen schon beschäftigst?
Ja, sehr gerne. Also ich habe jetzt erst vor kurzem mein 10-jähriges Jubiläum bei Garnet gehabt, habe dort angefangen. Und als Digitalisierungsbeauftragter, wie ich schon gesagt habe, ist es mit der Zeit gewachsen. Also ich hatte als Steuerassistent dort begonnen. Und dann hat sich halt mehr und mehr herausgestellt, dass bei so technischen Fragestellungen oftmals sowohl Mandanten als auch Mitarbeiter zu mir gekommen sind, weil ich dafür grundsätzlich ein Interesse habe. Und dann haben wir für uns halt intern auch beschlossen, dass wir halt das nach außen hin auch ein Stück weit nicht propagieren oder nach außen bringen wollen. Deswegen haben wir die Rolle des Digitalisierungsbeauftragten bei uns geschaffen. Das müssten jetzt so grob vor 5, 6 Jahren gewesen sein, dass wir das jetzt auch nach außen hin zeigen. Und wird auch von den Mandanten sehr gut angenommen, so dass man halt weiß, wenn Digitalisierungsthemen auf der Agenda sind, dass das bei mir auf dem Tisch dann landet.
Okay, das heißt, bei dir laufen quasi die digitalen Fäden zusammen.
Ja, kann man so sagen, genau.
Wenn du jetzt auf deine Rolle blickst, wo stehen die meisten Kanzleien heute im Vergleich jetzt? Jetzt hast du ja ein Team aus mehreren Personen bei euch. Das wird von Kanzlei zu Kanzlei unterschiedlich sein am Ende des Tages. Und die andere Frage noch dazu, was wird eigentlich oft mit Digitalisierung verwechselt?
Okay, zum Ersten, also ich würde sagen, dass wir eine sehr digitale Kanzlei sind und man ein Stück weit dann Gefahr läuft, ich bin ja halt auch sehr auf LinkedIn aktiv und dass man da in der LinkedIn-Bubble unterwegs ist, wo halt ziemlich viele digitale Kanzleien sich austauschen, wir ja auch. Gleichzeitig, wenn ich dann aber hier in der Region, gehen wir auch öfters zu Veranstaltungen oder so, wo man sich auch mit anderen Kanzleien austauscht, die jetzt nicht da in dieser Bubble, sage ich jetzt mal, unterwegs sind. Da kriegt man dann halt in den Realitätsschock ein Stück weit mit. Da geht es halt um ganz andere Themen, also dass die Mandanten nicht in die Digitalisierung hinbekommen, dass die am Anschlag sind, dass die Kapazitäten da völlig, dass die völlig ausgelastet sind. Also man hat so ein bisschen zwei Welten, würde ich aktuell so sagen. Einerseits die digitalen Kanzleien und andererseits die Kanzleien, die ein Stück weit gerade dabei sind, den Anschluss zu verlieren. Wobei man aber sagen muss, der zweite Part ist jetzt schon der ausgeprägte. Wenn man so die Zahlen sieht, jetzt als Beispiel wäre die DATEV Digitale Kanzlei, wenn ich das so sagen darf, wie wenig Kanzleien das eigentlich jetzt ein Stück weit erst bekommen haben jetzt für dieses Jahr. Und da sind ja auch die Zahlen rückläufig, ist das schon ein bisschen bedenklich.
Dazu würde mich interessieren, glaubst du, dass eine Kanzlei digital sein kann, ohne dass sie digitale Mandanten hat?
Boah, gute Frage. Ich glaube, die Kanzlei muss das ein Stück weit vorleben, dass man digital zusammenarbeitet. Und dann, wenn man das nicht macht, ist es also noch schwierig, wenn man das nicht vorlebt, dann dem Mandanten noch dann zu verkaufen beziehungsweise ihn zu transformieren. Deswegen denke ich schon, dass man als digitale Kanzlei auch digitale Mandate haben sollte, beziehungsweise wenn man das nicht macht, ja, dann wird es schwierig.
Kennst du das Prinzip der konzentrischen Kreise? Oder ich erläutere das mal so, ich habe das damals kennengelernt, weil ich war tatsächlich mal in einer vergleichbaren Rolle wie du. Habe auch hier in Hamburg in der Kanzlei als quasi erst Steuerassistent angefangen, habe da klassische Finanzbuchhaltung, Jahresabschlüsse, steuerliche Beratung gemacht. Habe aber parallel dazu auch das ganze Thema der Prozessdigitalisierung an der Schnittstelle zum Mandanten gemacht. Und wir hatten damals einen Kanzleiberater, der sagte, das Prinzip der konzentrischen Kreise sollte am besten so umgesetzt werden, dass man, muss man sich vorstellen, wenn du so eine Pfütze hast, ne, wo so ein Stein reinfällt und dann kommen die Kreise von innen nach außen, werden immer größer. Ja, und so war auch so hat er das auf die Digitalisierung übertragen, dass man sagte, man sollte erstmal im Innenkreis anfangen, also bei den internen Funktionen der Kanzlei, dann ein bisschen weiter rausgehen in die Leistungserbringung. Und wenn man da mit seiner Digitalisierung gut aufgestellt ist, hat man eigentlich auch die Glaubwürdigkeit, um seine Mandanten direkt bei den Digitalisierungsfragen in den steuerrelevanten Prozessen an die Hand zu nehmen. Also die Aussage war eigentlich, man fängt quasi bei der Kanzlei intern an und arbeitet sich dann immer weiter nach vorne, bis man dann halt eigentlich ein eigenes Beratungsmodell daraus machen könnte, dass man wirklich eine Prozessdigitalisierung oder eine rechtskonforme Prozessdigitalisierung für Mandanten mit umsetzt. Würdest du sagen, dass ihr das so im Prinzip auch gemacht habt?
Würde ich so unterstreichen, dass wir es auch so machen. Finde ich auch mal einen guten Ansatz. Erst, also jetzt als Beispiel könnte ich da jetzt sagen, wir haben unsere Ausgangsrechnung auf E-Rechnung umgestellt, also als Kanzlei. Und wenn man das Thema E-Rechnung jetzt an den Mandanten heranbringen will, haben wir da schon erste Erfahrungswerte, wie es bei uns selber gelaufen ist. Deswegen, also den Ansatz würde ich schon als richtig ansehen, dass man im ersten Schritt versucht, bei sich selber das Thema anzugehen oder umzustellen und dann im nächsten Schritt bei dem Mandanten, weil man dann auf die Erfahrungswerte aufsetzen kann, die man dann selber gesammelt hat.
Genau, weil das hatte ich auch im Vorgespräch bei dir so verstanden, dass du ja sowohl quasi die Abläufe innerhalb der Kanzlei mit optimierst oder zumindest diese Optimierungsvorgänge begleitest, aber gleichzeitig auch an der Schnittstelle zu Mandanten, quasi die Mandanten bei der Digitalisierung unterstützt.
Genau, ich habe so eine Zweiteilung in meinem Beruf oder meinem, genau. Also einerseits, klar, Mandanten, die wir dann bei den Prozessen unterstützen oder grundsätzlich im Arbeitsalltag unterstützen oder bei Projekten unterstützen und dann halt die Kanzlei, wenn wir da irgendwelche Digitalisierungsthemen haben, dann geht das auch meistens über meine Feder.
Du machst das bei dir in der Kanzlei ja nicht alleine, ne? Du hast da ein Team. Mhm. Magst du da ein bisschen was zu sagen? Wie ist das zusammengestellt? Wie viele Leute? Was bringen die so mit?
Wir sind jetzt 4 Leute, beziehungsweise bald nur noch 3, weil einen Mutterschutz geht. Ja, das haben wir grundsätzlich, also jetzt vom Background her, sind das schon, dass das Mindset da das Wichtigste ist. Also, dass die müssen nicht unbedingt einen Steuerhintergrund haben, sondern dass die, sich mit Digitalisierung ja ein Stück reinfuchsen und dann offen sind, halt die Prozesse bei Mandanten zu verbessern, beziehungsweise bei uns in der Kanzlei. Deswegen haben wir da verschiedenste, wie soll man sagen, Jobtitel oder Hintergründe.
Das heißt, das sind keine Kolleginnen und Kollegen, die aus der klassischen steuerlichen Sachbearbeitung erwachsen sind, sondern die sind wirklich frei für das Thema Digitalisierung zu euch gekommen?
Genau.
Ja, das ist interessant.
Beziehungsweise auch eine reingewachsen, die ähnlichen Werdegang hat, wie jetzt ich, ohne Escosch Masterstudium, aber die da jetzt auch ein Stück weit dann reingewachsen ist, auch in die Rolle, ähnlich wie bei mir. Also sie war vorher auch, dass sie für Buchhaltung zuständig war und dann jetzt vornehmlich dann für Digitalisierung zuständig ist.
Ja, beim FAID, also beim Fachassistenten Digitalisierung IT-Prozesse, wird ja Digitalisierung nicht als Tool-Einführung verstanden, sondern du beschreibst es eigentlich schon richtig, sondern es geht ja um Transformationsprozesse. Es geht um von Transformation von Prozess und Geschäftsmodell, muss man sagen. Und hier entstehen zumindest aus meiner Warte heraus immer wieder Missverständnisse. Wenn man sagt, ja gut, man digitalisiert jetzt den bestehenden Prozess, vereinfacht ihn vielleicht noch davor, statt sie eben komplett auch neu zu denken tatsächlich. Und eigentlich ist das ja der Kern der Digitalisierung, wenn wir in den Prozess ansetzen, andocken. Wie ist es aus deiner Perspektive, beziehungsweise ihr im Team habt auch verschiedene Projekte, die du schon beschrieben hattest. Die E-Rechnung war ein Beispiel davon. Wenn du ein Digitalisierungsprojekt startest, wo setzt du konkret an oder was ist sozusagen dein Fahrplan im Vergleich Ist- und Soll-Zustand?
Also grundsätzlich kann man ja sagen, dass die Form der Arbeit ist ja schon ein bisschen anders als jetzt klassische Arbeit in der Steuerkanzlei, weil es hier mehr ein projektbasiertes Arbeiten ist. Das heißt, im ersten Blick wird man jetzt einen Zeitrahmen da festlegen. Also wie lange geht das Projekt überhaupt? Wer sind die handelnden Personen? Also mit wem geht man die Abstimmung darüber? Was sind überhaupt die Ziele von dem Mandanten? Also was möchte er umgesetzt haben? Was kann man vielleicht weglassen? Da auch eine Erwartungshaltung abzustecken, so dass man hoffentlich am Ende von dem Projekt, dass der Mandant darüber begeistert ist, das müsste man im ersten Schritt abfragen, meiner Meinung nach. Und dann geht's eigentlich schon an die, also wir machen immer so ein Kick-off, das, was ich jetzt gerade gesagt habe, dass wir das besprechen und dann auch aufzeigen im nächsten Schritt, was ist überhaupt vorhanden, also so eine Ist-Analyse machen, was liegt beim Mandanten vor, wo sind gerade die Probleme und dann im nächsten Schritt überlegen wir uns im Team Maßnahmen, die wir da machen können, um die Situation oder das Projekt anzuschieben beziehungsweise da Verbesserungen herbeizuführen.
Also ihr dokumentiert erst und dann habt ihr die Schwachstellen, die Medienbrüche und das ist sozusagen der Ist-Zustand und dann geht's weiter in die Gestaltung eigentlich hinein des Soll-Zustandes.
Genau, also das auch dann dokumentiert ist, wie ist dann der Prozess, wie soll der in der Zukunft dann auch gelebt werden, von welcher Person, wer hat was zu machen. Geht da noch viel Arbeit drumherum, sage ich jetzt mal, die da zu bewerkstelligen ist.
Magst du das vielleicht noch ein bisschen konkreter machen? Also was für Projekte, was für Aufgabenstellungen bearbeitet ihr da konkret? Also ich denke da so an die Standardprozesse, Eingangsrechnungsverarbeitung, Ausgangsrechnungserstellung, Kasse beispielsweise, vielleicht mal so einen kleinen Auszug.
Also das Beispiel könnte ich jetzt nennen, dass wir bei einem Mandanten wir haben es dann getauft, dass wir uns um die Verwaltungsprozesse kümmern. Das war eine Hausverwaltung, wo wir uns dann angeschaut haben, was sind überhaupt typische Verwaltungsaufgaben, die jetzt da erledigt werden müssen. Weil er halt beschrieben hat, dass das noch sehr analog stattfindet und halt oft eine Doppelung stattfindet. Und dann haben wir das, was ich gerade eben beschrieben habe, so eine Ist-Analyse gemacht, haben erstmal überhaupt erfasst, was sind die einzelnen, weil er wusste auch zum Teil gar nicht, was sind jetzt diese einzelnen Verwaltungsaufgaben, die bei mir in der Firma stattfinden oder im Unternehmen stattfinden. Das haben wir ihnen überhaupt mal auch bildlich dargezeigt, was sind die Prozesse, wo gibt's aktuell Doppelungen, wo gibt's aktuell Probleme, das war ihm auch noch nicht so klar, wo geht Zeit verloren, wo geht dann im Endeffekt dann auch Geld verloren. Das haben wir dann ihm aufgezeigt, mit ihm besprochen und haben ihm dann auch im nächsten Schritt Handlungsempfehlungen an die Hand gegeben, was er dann da verbessern kann, beziehungsweise wie, ich sag mal, den Ist-Prozess haben wir dann umgestellt auf den Soll-Prozess, wie es aussehen könnte und haben das dann mit ihm abgestimmt, wie wir es dann in der Zukunft machen können.
Okay, das ist spannend. Das heißt, jetzt Verwaltung im Sinne von Hausverwaltung, so als eine spezielle Branche ja tatsächlich.
Ja.
Wie haltet ihr das mit dem Thema der, ich nenne es jetzt mal groß, der Rechtskonformität? Ne? Also wir haben ja die GUBD, die ja auch bei uns im Lehrbuch und auch Thema der FAID-Ausbildung sind, ne? Die ja ehrlich gesagt die Rahmenbedingungen stecken für die Abbildung von digitalen, steuerrelevanten Prozessen. Denkt ihr das mit oder wie bringt ihr das an den Mandanten ran, dass die GUBD nicht nur berücksichtigt werden, sondern dass im Zweifel auch die Anforderungen wirklich konkret erfüllt sind?
Das war hier in dem Beispiel auch, also das war jetzt vielleicht ein bisschen zu allgemein aus dem Verwaltungsprozess, es ging da auch schon noch um, wir nennen es dann immer rechnungswesennahe Prozesse, dass wir die dabei ja auch im Blick haben, beziehungsweise dem Mandanten dann auch aufzeigen, was er da rechtlich beachten müssen. Also das besprechen wir dann auch schon in dem Prozess. Also ist immer ein Bestandteil davon. Das ist quasi die Grundlage, würde ich sagen. Genau.
Und ihr geht dann so weit, dass ihr nachher auch Datenflüsse, die in eure Kanzlei gehen, also in die Richtung, dass ihr die auch richtig so optimiert, dass dann etwaige Aufgaben wie die, weiß ich, Erstellung der Finanzbuchhaltung, Erstellung der Jahresabschlüsse oder wie auch immer, dass die dann halt über richtige Schnittstellen wirklich zu euch kommen, um da halt auch die Medienbrüche zu reduzieren und das Automatisierungspotenzial zu erhöhen.
Genau, also gut, man könnte dann sagen, ja, ja, aber dann für euch, weil dann der Prozess für euch dann auch schneller geht oder für das, aber es ist eigentlich immer so, dass auch gleichzeitig auch Mehrwerte für die Mandanten dabei entstehen. So ist zumindest unsere Erfahrung. Und dann geht das einher, also dass wir unseren Prozess intern dadurch schneller erledigt bekommen und der Mandant in der Zusammenarbeit auch schneller zum Ergebnis kommt, weil ich sage jetzt mal, so viel Lust, sich mit Finanzbuchführung auseinanderzusetzen, liegt da jetzt manchmal nicht vor und dann geht das einher.
Gehe ich recht in der Annahme, dass ihr eine DATEV-Kanzlei seid?
Genau.
Ja. Genau, da würde mich mal interessieren, wie so das Wissen um die digitalen Vorsysteme der DATEV, ne, also alles so rund um Unternehmen online, ne, was da so kursiert. Würdest du sagen, dass die Mitarbeitenden bei euch in der Kanzlei, die dann in der Finanzbuchhaltung aktiv sind, dass die sich da auch grundsätzlich gut mit auskennen? Oder ist das eher eine Kompetenz, die bei euch in dem Digitalteam verortet ist?
Also, sagen wir mal, Grundlevel haben die Mitarbeiter, also die wissen, wie Unternehmen online aufgebaut ist, die wissen, wie das funktioniert, wenn es da vielleicht Probleme gibt, wo man gucken kann. Also so eine Grundbasis ist vorhanden. Nichtsdestotrotz ist es so bei uns, dass der Support, also wenn jetzt ein Mandant anruft und sagt, keine Ahnung, ich komme in ein Unternehmen online nicht rein oder es liegt der und der Fehler gerade vor, dann landet das bei mir oder beziehungsweise bei meinem Team dann, um halt einfach die Mitarbeiter davon zu entlasten, dass die sich wirklich aufs Rechnungswesen konzentrieren beziehungsweise auf die Buchhaltung. Aber zur Not, sage ich jetzt mal, wenn ich ausfallen würde, die könnten trotzdem, sage ich jetzt mal, wir nennen es dann First Level Support, könnten die bewerkstelligen. Wenn es dann tiefer geht, klar liegt das technische Verständnis dann bei meinem Team dann oder bei unserem Team.
Ja, wir haben jetzt schon viel über Prozesse gesprochen beziehungsweise wie ein guter digitaler Prozess ausschauen sollte. Beim Veit ist es ja auch so, der hat das Prozessdenken anstatt der Einzelfallbearbeitung ja in sich vereint. Wenn Prozesse jetzt vereinfacht und strukturiert sind, dann kommt ja die Technologie. Und dann geht es ja auch um die Frage, welche Tools wir einsetzen sollen. Und wenn wir von Tools sprechen, Werkzeugen sprechen, von Anwendungen sprechen, da geht es auch immer um Automatisierung. Ihr hattet ja jetzt auch Rechnungswesen adressiert. Wie funktioniert es eigentlich, Automatisierung heute schon? Also, weil am Ende des Tages geht es ja auch hier wiederum um Schnittstellen in der Praxis. DATEV hattet ihr jetzt gerade auch aufgezeigt. Und was sind so die typischen Fehler tatsächlich so bei dieser Einführung von neuen Tools?
Also wenn es bei uns gucken, klar, wir haben jetzt gesagt, DATEV, die bieten ja diesen Automatisierungsservice an, dass man jetzt sein Rechnungswesen oder Kanzleirechnungswesen mit KI unterstützen lassen kann. Das heißt, wenn da jetzt wiederkehrende Vorgänge kommen, dass die KI das mittlerweile versteht und dann auch automatisch verbucht. Damit haben wir relativ früh an begonnen, weil wir halt davon überzeugt sind, dass man da relativ früh schon auf den Zug aufspringen muss, damit das System überhaupt lernt, weil es halt immer eine Vorlaufzeit auch hat. Ich meine, das war jetzt irgendwie so 3 Monate oder so, bis wir halt mal am Anfang, sage ich jetzt mal klar, dann der erste Fehler, dass man darauf sagt, obwohl das System am Anfang vielleicht ein bisschen ruckelt, dass man dann wieder abspringt. Uns war klar, das hatte ich dann auch gesagt, dass wir halt dem System Zeit geben müssen, bis sich die ersten Ergebnisse einstellen. Wenn man das dann in der Kanzlei so kommuniziert, herrscht dann natürlich auch mehr Vertrauen beziehungsweise auch ein Verständnis dafür, wenn das System noch Fehler macht. Weil oftmals ist ja noch so, der Buchhalter, sag ich jetzt mal, ist eine Person, die sehr genau oftmals arbeitet. Und wenn da ein Fehler passiert, dann kann es schon sein, dass der dann ja nicht begeistert ist von der Lösung und sagt, nee, ich möchte lieber die volle Kontrolle haben, möchte es lieber händisch selber buchen. Die Gefahr besteht. Und das haben wir dadurch dann hoffentlich vermieden. Also ist das Verständnis für so eine erste Automatisierung von vornherein schon ein bisschen höher gewesen. Was jetzt zu deiner zweiten Frage mit dem Tool? Ich glaube, oder ich würde sagen, dass man vielleicht so hohe Erwartungen direkt an das Tool hat. Man denkt oft dann, wenn ich mir ein Tool hole, dann löst das alles die Probleme auf, die ich irgendwie aktuell habe. Dass man, denke ich, mit einer klaren Erwartungshaltung daran geht, was kann das Tool, wofür nutze ich das ein? Wenn man sich das klar macht, dann hat man, glaube ich, auch eine gesunde Erwartungshaltung daran.
Wie geht ihr in der Kanzlei mit der Vielzahl an Tools um, die es am Markt ja mittlerweile schon gibt? Also ich kenne so Ansätze, dass Kanzleien sagen, ja, wir haben so eine Handvoll Vorsysteme, die wollen wir unterstützen und da bauen wir auch selbst ein Know-how auf. andere Kanzleien, mit denen ich schon mal zu tun hatte, die sagen, ja, wir nehmen das, was kommt, ne, und stellen uns in, ich sag mal, salopp der Herausforderung und irgendwie kriegen wir sie schon integriert, insbesondere wenn Dataschnittstellen irgendwie vorhanden sind. Wie lebt ihr das?
Ich würde sagen, dass wir den Markt dabei schon im Blick haben. Also es gibt ja die diversen Messen oder so, da sind wir auch schon aktiv, dass wir da hingehen und den Markt immer gucken. Also wenn jetzt ein neuer Player um die Ecke kommt, dann haben wir den eigentlich schon auf dem Schirm und gucken uns an, ist das eine sinnvolle Lösung. Nichtsdestotrotz haben wir, weil wir eben gesagt haben, Datev-Kanzlei, schon immer so die Prämisse, dass vornehmlich eigentlich immer Datev, das, was du auch gesagt hast mit Schnittstellen, das ist so Grundvoraussetzung für uns, weil wir sagen, also die Wahrscheinlichkeit, dass wir irgendwie die Datev verlassen, ist relativ niedrig. Das muss für uns gegeben sein, dass da eine Schnittstelle vorherrscht. Deswegen ist das so unsere Herangehensweise. Ansonsten, klar, es treten immer mehr Player auf den Markt oder immer mehr Tools kommen um die Ecke. Also grundsätzlich sind wir da schon offen, neue Tools einzuführen. Nur man muss halt immer gucken, dass man das auch dann begleitet und auch so eine Einführung dann auch mit dem Mandanten zusammen macht. Und ich denke, das ist bei uns der große Vorteil, dass wir halt jetzt mittlerweile dann halt auch so ein Vertrauensverhältnis zum Mandanten haben, dass die sagen, ah, ich könnte da was einführen. Die bringen von sich aus auch dann Ideen ein, wo sie was vielleicht einführen könnten. Und wir gucken dann zusammen, was da vielleicht sinnvoll ist. Und das ist halt immer die Gefahr, dass man da so die Beziehung zum Mandanten ein bisschen hinten ranstellt. Und dann führt der Mandant von sich aus irgendwas ein und dann ist man erst unterwegs. Wir vertreten so eher die Meinung, dass man hoffentlich schon direkt bei dem Onboarding von so einem neuen Tool dabei ist und den Mandanten begleitet, das bestmöglich einzuführen.
Genau, das ist, glaube ich, auch einer der der wesentlichsten Punkte, die nachher in der Fight-Ausbildung, wo es um das Thema der Digitalisierung der Mandatsabläufe und die Integration in die Kanzleiprozesse geht, dass sich ja wirklich die Form der Zusammenarbeit verändert. Also es geht nicht mehr um den Pendelordner, der abgegeben wird und ab dann ist es nur noch die Aufgabe der Kanzlei, sondern die Integration des Know-hows für steuerrelevante Fragen wird im Zweifel schon viel früher relevant. Und das ist so unsere Erfahrung zumindest häufig wirklich so ein bisschen die Barriere, die man aufbauen muss, auch den Kollegen und Kollegen in der Kanzlei, dass man sagt, da müsst ihr schon verstehen, wenn da irgendwelche Ausgangsrechnungen geschrieben werden, ne, wo dann umsatzsteuerliche Anforderungen abgebildet werden. Das weiß der Mandant nicht unbedingt. Das ist das, was am Ende schon irgendwie zugeliefert wird, ne? Dass diese Form des Austausches sich tatsächlich dadurch auch verändert. Habt ihr da einen geregelten Prozess dafür? Also, dass ihr pro Mandat zum Beispiel sagt, ne, an der Stelle soll die Kanzlei befragt werden, wenn irgendwas in dem Vorsystem geändert wird, oder da hält sich die Kanzlei ganz bewusst raus, das macht der Mandant komplett eigenständig?
Also immer, wenn es irgendwie um rechnungswesennahen Prozesse gilt oder geht beim Mandanten, kommen wir eigentlich schon um die Ecke. Und dann ist es eigentlich so, dass es jetzt mit der Zeit dann gewachsen ist, dass wir jetzt da hingekommen sind, dass der Mandant sich aktiv dann halt bei uns meldet, wenn er was Neues einführt. Das hat ich ja eben gesagt, dass da die Gefahr besteht, dass der Mandant das nicht macht. Und dann stellt man fest, der hat irgendwas schon eingeführt und dann ist der, ist das schon, ja, läuft das vielleicht im schlimmsten Fall schon falsch ins System bei uns rein. Da sind wir, Gott sei Dank, ist es nicht mehr so vorhanden.
Das ist eigentlich ein gutes Stichwort. Also die Einführung von neuen Tools in der Kanzlei beziehungsweise bei euch in der Kanzlei und beim Mandanten, da sprechen wir ja auch von Veränderungsprozessen. Also Digitalisierung bedeutet immer Veränderung. Und das kam ja auch vorhin schon im Gespräch zutage. Und auch als Veränderungsprozess als solcher, den muss ich begleiten. Und das ist das Entscheidende, dass ich diesen Prozess begleite. Was sind jetzt eigentlich immer die größten Widerstände jetzt? Getrennt vielleicht betrachtet, Kanzleiperspektive. Vorhin ging es um die Buchhaltung. Aber jetzt auch bei Mandanten. Wenn, wie gesagt, der Pendelordner wegfallen würde, also beziehungsweise der Prozess sich ändert, die Verknüpfung der Zuarbeit sich ändert. Also was sind die Widerstände, die du beobachtet hast in deiner Zeit, einmal in der Kanzlei, wie man sie vermeiden könnte oder sollte, und einmal vielleicht auch beim Mandanten?
Ich habe ja gesagt, dass ich öfters hier im Austausch bin, auch in der Region dann mit anderen Kanzleien oder wo ich das dann wahrgenommen habe. Also wenn ich das jetzt vergleiche, das Mindset, was da vorherrscht im Gegensatz zu unserer Kanzlei, da war halt mehr so eine Abwehrhaltung, dass sie eher gegen was Neues sind, also die anderen Kanzleien. Da muss ich echt sagen, dass unsere Mitarbeiter eigentlich schon dafür immer offen sind, klar. Dass jetzt nicht jede Neuerung da Begeisterung auslöst, ist auch klar. Was dabei wichtig ist, dass man immer die Mehrwerte daraus arbeitet. Also warum führen wir das ein? Man muss das Warum immer erklären. Warum machen wir das? Was sind dann die Mehrwerte davon? Beziehungsweise was bringt das dann dem Mandanten oder in der Zusammenarbeit, wenn man das sauber herausarbeitet? Dann löst man schon den ersten Widerstand auf. Das wird aber auch bei Mandanten auch separat auch so sehen. Also da muss man auch immer in Austausch gehen mit dem Mandanten und ihm erklären, warum wir das jetzt überhaupt zu machen, wieso wir davon überzeugt sind, weil wenn wir das schaffen, dann ist er auch gewillt auf Veränderung, weil grundsätzlich das, was du gefragt hast, nach dem ersten Problem, ist, glaube ich, so die, ja, man ist halt in seinem Gewohnheitstrott drin und eine Veränderung da herbeizuwirken, da muss halt gute Gründe für geben. Und wenn man die dann aufzeigt, dann findet auch eine Veränderung statt. Und wenn man das nicht macht, dann bleibt man halt in seiner Gewohnheit drin. Man ist das so gewohnt. Mehr war es vielleicht gewohnt, den Pendelordner vorbeizubringen, dann, ja, dann mache ich das weiterhin. Aber wenn man dann herausarbeitet, es gäbe auch eine andere Form der digitalen Zusammenarbeit und es führt im nächsten Schritt zu den Mehrwerten, dann kann der sich eigentlich schon, oder gibt es wenig Gegenargumente, noch in dem gewohnten Ablauf zu bleiben.
Genau, jetzt befindet sich ja nun das Steuerrecht oder die Digitalisierung von steuerrelevanten Abläufen auch schön in diesem Spannungsverhältnis zwischen regulatorischen Anforderungen, also der Pflicht, etwas zu tun, und dann daraus durchaus auch den sich ergebenden Möglichkeiten. Also ein Thema, was wir ja schon lange haben, ist die Verfahrensdokumentation, wo man sich zugegebenermaßen etwas schwer tut, zu sagen, da steckt jetzt ein großes Potenzial drin. Tatsächlich ist das schon so, ne, wenn man sich den Prozessen einmal nähert, sie vernünftig aufnimmt, dann kann man sie analysieren, dann kann man sie verbessern. Aber das ist immer so ein Verkaufsargument, so was zumindest unsere Erfahrung, das ist gar nicht so einfach zu platzieren. Was anderes wiederum ist natürlich jetzt die Umstellung oder die Einführung der E-Rechnung. Weil da haben wir ja nun wirklich eine gesetzliche Pflicht, ne, mit der Änderung des Umsatzsteuergesetzes und mit den Formatanforderungen und Ähnlichem. Wie seid ihr damit umgegangen? Also jetzt mit Blick auf eure Mandanten, habt ihr die adressiert und sagt, pass mal auf, die E-Rechnungspflicht kommt, jetzt spätestens zum nächsten Jahr müssen ja nun die größeren Unternehmen ab 800.000 Euro Jahresumsatz zwangsläufig E-Rechnungen versenden, verarbeiten müssen sie heute schon können. Habt ihr das irgendwie genutzt, um das Thema der Veränderung durch Digitalisierung auch ein bisschen zu forcieren?
Also wir haben das als Anlass genommen. Also grundsätzlich hatten wir dann ein Webinar veranstaltet für alle Mandanten von uns, um zum damaligen Zeitpunkt aufzuklären, ja, was kommt da jetzt auf die zu? Was sind ja die gesetzlichen Vorgaben auf Grundlage jetzt der E-Rechnung? Man muss dazu sagen, dass bei uns ja schon wir haben einen hohen Anteil von digitalen Mandanten, also die haben schon die Empfangspflicht, die ja damals verpflichtend eingeführt wurde, die haben die Voraussetzungen erfüllt. Wir hatten das ja so als Anlass genommen, klar, wir waren jetzt nicht bei 100% bei den Mandanten, die restlichen noch dazu zu bewegen, jetzt auch digital mit uns zusammenzuarbeiten. Und dann war halt die E-Rechnung dafür der perfekte Aufhänger, das dann nochmal da zu platzieren, um halt wirklich nochmal Argumente zu haben, dass die jetzt auch wirklich mit uns digital zusammenarbeiten müssen. Gleichzeitig haben wir uns auf jeden Fall für dieses Jahr auch nochmal vorgenommen, weil klar, die Eingangsseite haben wir jetzt abgefrühstückt, jetzt geht es um die Ausgangsseite, beziehungsweise um den Vorsteuerabzug, der da jetzt ein Stück weit dann noch gefährdet ist, das nochmal sauber dem Mandanten zu erklären, beziehungsweise dann auch nochmal irgendwie, ja, wir sind uns da jetzt noch Gedanken am Machen, was wir da beratungsmäßig anbieten können, den Mandanten da bestmöglich weiter zu unterstützen. So sind jetzt unsere Gedankenspiele dabei.
Ja, vielen Dank für die Einschätzung. Das ist tatsächlich so ein interessantes Thema, ne? Also ich glaube, das, was du formulierst, ihr habt natürlich eine gute Ausgangslage, wenn ihr schon viele Mandanten in eine digitale Struktur aufgesetzt habt. Und da muss man ja auch sagen, wenn die Mandanten halt irgendwie in der DATEV-Umgebung Unternehmen Online als Vorsystem nutzen, dann hat man ja schon Bordmittel, die gut funktionieren, insbesondere auf der Empfangsseite. So, bei der Erstellungsseite ist es ja immer die Frage, welche Systeme haben die tatsächlich im Einsatz? Wie relevant sind da auch die Integration in die operativen Systeme, damit das da halt auch vernünftig effizient laufen kann? Ja, sehr gut. Du hattest zwischenzeitlich ja auch erwähnt, dass du bei LinkedIn aktiv bist und dass du auch mit Kanzleien bei euch in der Umgebung immer mal zu tun hast. Das würde mich tatsächlich nochmal interessieren, wie ihr als Kanzlei euch mit dem Thema Vernetzung aufstellt. Weil unserer Erfahrung nach ist Digitalisierung ja nun wirklich schnelllebig. Ne? Technologischer Wandel, der überholt uns zum Teil ja regelmäßig. Und der Austausch, so ist zumindest meine Erfahrung aus meiner Zeit in den Kanzleien, ist, dass man schon sehr gut voneinander lernen kann. Würdest du sagen, dass die Kanzleien da offen sind für den Austausch und dass ihr da irgendwie in so einer guten Netzwerkgruppe unterwegs seid, wo man sich auch tatsächlich wissensmäßig gut weiterbringt?
Gut, wenn ich das sagen darf, wir sind ja bei DITAX, also eine Kanzleiverbund von digitalen Kanzleien in Deutschland, wo halt auch regelmäßig ein Austausch stattfindet zu diversen Themen. Also wenn wir jetzt irgendwas Neues haben oder eine andere Kanzlei, dann wird sich darüber ausgetauscht. Davon profitieren wir halt auch von den Erfahrungswerten der anderen Kanzleien, ganz klar. Beziehungsweise geben wir da auch unser Wissen weiter. Also wenn wir irgendwo bei einer Anwendung vielleicht schon erste Erfahrung haben, dann teilen wir das auch dort. Das ist so die eine Seite. Klar, was ich beschrieben habe, dass wir auch, also DATEV, dass wir da auch auf diversen Veranstaltungen unterwegs sind, um halt einfach auch zu sehen, was da passiert, beziehungsweise sich mit anderen Kanzleien auszutauschen. Das ist auf jeden Fall ein wichtiges Netzwerkthema. Und als letztes würde ich sagen, ja, LinkedIn, klar, das habe ich schon beschrieben mit dieser Bubble, aber gleichzeitig ist es auch unwahrscheinlich, dass wenn ich dort unterwegs bin, sieht man immer was Neues und man nimmt was auf und ist das ein Stück weit auch ein Weiterbildungstool, würde ich mittlerweile behaupten. Also wenn da was Neues um die Ecke kommt, dann nehme ich es da im ersten Schritt wahr und kann mich schon, ich meine, da teilen ja auch viele ihre Erfahrungen, kann man ja davon auch auf jeden Fall profitieren. Also nicht nur immer konsumieren, man kann auch selber da Wissen teilen, was ich auch zum Teil mache. So würde ich diese drei Teilungen mal gerade beschreiben.
Wo du gerade das Wort Weiterbildung nochmal genannt hast, ne? Wenn ich das richtig verstanden habe, hast du bei dir im Team, glaube ich, auch den einen oder anderen Kolleginnen und Kollegen, die selber die Fight-Prüfung gemacht haben. Wie schätzt du das ein? Also ist das eine wirklich gute Vorbereitung für die Leute auf diesen Job, den sie machen? Also die wirkliche Möglichkeit, sich über so eine Fight-Prüfung irgendwie zu qualifizieren, den Werdegang dahin. Hältst du das für sinnvoll?
Ich halte es auf jeden Fall für sinnvoll, weil die Inhalte also gar nicht so sehr den Fokus auf diese Prüfungen legen, sondern die Inhalte, die man da vermittelt bekommt, sind meines Erachtens Gold wert, beziehungsweise um halt auch diesen theoretischen Hintergrund zu haben, um halt auch einschätzen zu können, macht jetzt so eine Einführung Sinn, ist das jetzt gesetzeskonform, um das beurteilen zu können, das ist auf jeden Fall eine sinnvolle Fortbildung, würde ich sagen.
Ja, da knüpfe ich gerne nochmal an, also wenn du das so beschreibst, dann manifestiert sich bei mir so der Eindruck, dass Digitalisierung weniger ein Technikproblem ist, sondern eher im weiten Maße ein Führungs- und Organisationsproblem, dass wir eben über Austausch und Weiterbildung, wie etwa den Fight jetzt hier, den du auch genannt hattest, zu lösen gilt. Aber wenn wir über Digitalisierung sprechen, dann sprechen wir aber auch häufig immer über Schlagwörter. Und du hast auch die Zertifizierung der DATEV genannt. Was wäre jetzt eigentlich eine wirklich digitale Kanzlei? Beziehungsweise was ist eine digitale Kanzlei heute? Und was ist eine digitale Kanzlei vielleicht morgen? Was ist die Rolle der Kanzlei? Werden wir sozusagen in den Kanzleien jetzt Prozessberater sein? Verändert sich gegebenenfalls auch das Berufsbild, das Aufgabenfeld? Beziehungsweise braucht jetzt jede Kanzlei auch eine digitale Strategie?
Schwierig, ob jetzt jede Kanzlei eine Digitalstrategie braucht, dass man sich auf jeden Fall Gedanken machen muss über die Veränderungen, die da jetzt kommen, ist, denke ich, hoffentlich klar. Beziehungsweise, ja gut, wenn man den Berufsstand da sieht, von den Zahlen, was ich gesagt habe, weiß ich jetzt nicht, warum die da jetzt noch nicht aktiv wären. Ist mir auch noch ein bisschen ein Rätsel. Schwierig zu beurteilen. Jetzt Kanzlei in der Zukunft, also sehe ich schon, dass auf jeden Fall eine digitale Kanzlei mit, wo die Routinetätigkeiten immer mehr automatisiert werden. Also, dass man jetzt sagt, man verdient jetzt noch Geld mit der FIBO. Das wird mehr und mehr in der Zukunft nachlassen, denke ich. Man muss halt schon Gedanken machen, wie man das auffängt. Deswegen, also so denke ich, dass die Beratung einen größeren Teil in Anspruch nehmen wird in der Zukunft, dass das auf jeden Fall ein Thema sein wird. Und klar, was du gesagt hast mit Prozessen etc., dass man darüber Know-how verfügen sollte, denke ich auch. Und dass man darüber dann neue Dienstleistungen anbieten kann. Also klar, als Prozessüberwacher oder wie man es auch immer nennen möchte, dass das eine zukunftsfähige Rolle sein sollte. Ob das jetzt ein Fight sein muss, wäre auf jeden Fall hilfreich, da jemanden dabei zu haben. So könnte ich mir das vorstellen, auf jeden Fall.
Wenn du jetzt die Perspektive, jetzt müsstest du natürlich unterschiedlichen Perspektiven einnehmen. Was wäre jetzt dein wichtigster Rat an Kanzleien, die jetzt in diesem Digitalisierungsprozess noch ganz am Anfang stehen, die sich jetzt dazu entscheiden, die Prozesse zu ändern und auch das Tun zu ändern? Beziehungsweise, was könntest du denen dann empfehlen und Kanzleien, die schon vielleicht fortgeschrittener sind in diesem Prozess, in der Prozesslandschaft, wo die du jetzt auch vielleicht bei Garn und Net begleitest?
Also wenn ich noch gar nicht da in dem Thema bin, dann muss, glaube ich, grundsätzlich von der Kanzleileitung oder ja von dem Kanzleiinhaber die Entscheidung getroffen werden, dass man das Thema angeht. Das muss von oben halt quasi gelebt werden. Dann ist die Frage, ob da jeder wirklich involviert sein sollte. Also ich denke, wenn ich jetzt so im Rückblick gucke, dass so ein Digitalisierungsteam auf jeden Fall Sinn macht, also dass vielleicht auf 2-3 Köpfe, wenn man jetzt von der Kanzlei ausgeht, das Thema zu platzieren, dass die sich auch strukturiert das Thema einarbeiten und das Thema auch angehen. Weil ich glaube, wenn da jeder Mitarbeiter involviert ist, dass es dann schwierig wird. So wird das bei dem Staat und bei besseren Kanzleien, ja gut, da würde ich jetzt vielleicht im ersten Blick auch nochmal eine Ist-Analyse machen. Also wo bin ich vielleicht noch nicht 100% digital unterwegs oder wo gibt es noch Verbesserungspotenziale, dass man überhaupt erstmal so eine Ist-Analyse auch macht und dann guckt, was kann ich ein Stück weit noch verbessern. Das wären so die zwei Handlungsempfehlungen, die ich da, glaube ich, formulieren könnte.
Ja, schon mal vielen Dank. Das ist, glaube ich, was, damit kann man als Kanzlei durchaus was mit anfangen. Vielleicht noch ein Wort zum Thema KI. Ist ja nun in aller Munde und darf natürlich hier heute auch nicht fehlen. Welche Rolle spielt KI bei euch in der Kanzlei? Du hattest ja schon die, ich sag mal, KI-Services der DATEV angesprochen im Bereich der Leistungserbringung. Aber seid ihr da auch schon anderweitig aufgestellt und habt irgendwie einen strukturierten Einsatz von KI in anderen Bereichen?
Also wir sind jetzt gerade dabei, Copilot einzuführen, also die KI von Microsoft. Das, weil wir halt im ersten Schritt für uns entschieden haben, dass wir der Meinung sind, dass bei den Mitarbeitern größte Entlastung im ersten Schritt beim technischen Arbeiten, also sei es irgendwie eine E-Mail-Formulierung, eine Präsentationserstellung oder ein Excel irgendwie auswerten, dass das auf jeden Fall unterstützen kann. Klar, ich habe gesagt, DATEV-KI haben wir auch in der Anwendung. Da sind wir noch ein bisschen in der Findungsphase, sage ich jetzt mal. Wir sind da schon am Testen, aber so wäre jetzt unser erster Schritt.
Ja, spannend. Daniel, hast du noch Fragen, die dir unter den Nägeln brennen?
Tatsächlich nicht, denn wir haben sehr viel schon gehört heute. Also ich nehme auf jeden Fall mit, dass Digitalisierung nicht mit Software und Tools alleine beginnt, sondern mit Prozessen und Menschen und eigentlich der Fight auch in dieser Schnittstellenposition ansetzt. Also wir haben eine Kompetenzentwicklung beim Fight, der Steuerrecht verbindet, der IT verbindet, der Organisation verbindet.
Genau, was ich da besonders spannend finde, ist, dass ihr Fights im Einsatz habt, also dass die Rolle, die Qualifikation bei euch tatsächlich relevant ist. Und was ich auch spannend finde, ist, dass ihr für das Thema Digitalisierung auch Leute von außen geholt habt. Also jetzt nicht nur Leute aus der Sach- oder Fachbefachlichkeit der Steuerkanzlei, also den FIBO-Prozessen beispielsweise heraus, sondern euch da auch Unterstützung von draußen holt. Das bestätigt bei mir so die Erkenntnis, dass halt das Beraten im Kontext von Prozessen oder unternehmensberatenden Tätigkeiten eine etwas andere Form der Dienstleistung ist, als sie halt in der Kanzlei im Deklarationsgeschäft klassischerweise erbracht wird. Und ich bin sehr erfreut zu hören, dass ihr euch da auch so breit aufgestellt tatsächlich, weil ich glaube auch fest daran, dass das durchaus nicht nur eine notwendige Entwicklung ist, sondern dass es auch ein valides Geschäftsmodell oder eine Erweiterung des Geschäftsmodells von Kanzleien sein kann, eben in die Prozesse reinzugehen, vorgelagert oder halt auch nach hinten bei der FIBO raus, nachher, wenn es um das Thema Controlling beispielsweise geht, über Auswertungen, dass man eher auch auf diesen betriebswirtschaftlichen Teil dann als weitere Ergänzung noch mit draufsetzt. Da haben wir jetzt heute nicht drüber gesprochen. Das, würde ich sagen, behalten wir uns für eine weitere Podcast-Folge vor. Aber Marcel, ich glaube, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Hast du noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den Weg geben möchtest?
Fangt an. Also noch nicht zu spät, glaube ich. Man kann jetzt doch was erreichen, aber dafür muss der erste Schritt gemacht werden, denke ich.
Ich würde sagen, fangt an ist ein ziemlich guter Call to Action. Da kann man nichts mit falsch machen.
Ja, auf jeden Fall.
Dann vielen Dank für das Gespräch und vielen Dank fürs Zuhören.
Bis zum nächsten Mal.